Nee, ehrlich, Freddy, mein Deck ist komplett anders. Also egal, was du jetzt denkst und was alle anderen sagen, mein Deck heute, das ist komplett anders als alles, was du jemals gesehen hast. Ich habe mir Gedanken drüber gemacht und du musst dir gar keine Sorgen machen, dass ich dich irgendwie reinlegen will oder so, oder dass es doch wieder nur das Gleiche ist. Kennst du solche
Sprüche? Ja, okay, Sprüche, aber wieso gehst du dann gerade mit Kiki Chiki und Pestermite Infinite?
Weil ich noch zwei Karten übrig hatte und das eine gute Kombo ist.
Ach so. So eine bist du also. Ja, ich glaube, so viel Bock habe ich gerade nicht zu... Also ich glaube, ich setze die nächste Runde auf. Ich schaue mal ein bisschen in die Trades rein.
Damit es euch nicht so geht. Ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, wenn ihr die Folge letzte Woche gehört habt. Da kam es ja auch immer mal wieder auf, dass man irgendwie doch vermeiden möchte, als Commander-Spieler dieser Typ zu sein. Der sagt, hey, mein Deck ist komplett anders, aber eigentlich ist nur das Combo-Deck, das man auf EDH-Track an Platz 1 findet. Wollen wir heute mal ein bisschen gucken, wie man sich Commander angucken kann und wie man aus einem Textblock ganz unterschiedliche Schlüsse ziehen kann für einen Deckbau, damit man eben nicht dieser Typ ist. Es ist vollkommen okay, auch mal dieser Typ zu sein. Manche Decks sind halt in einer bestimmten Form sehr stark. Ich würde auch sagen, wenn man jetzt in so einen Hochpower-Bereich geht, ist es nochmal okayer, wenn man einfach auf Sicherheit eher geht. Aber die meisten Leute wollen ja Commander spielen, um sich so ein bisschen selber auszudrücken, um zu zeigen, hey, ich habe mir was überlegt zu der und der Karte. Hatten wir ja alles in der Folge letztens zu Sultai, unter anderem auch mit dem Freakle. Der hat ja auch gesagt, ja, Sicherheit ist cool, aber manchmal möchte man halt schon dieser Schlaumeier sein, der irgendwie eine Karte noch ausgegraben hat und mit der eine tolle Interaktion gefunden hat. Und nicht einfach nur der Typ Counterspell, Arcane Denial, Mana Drain. Ja, kenne ich alles. Cool, danke.
Ja. Es geht hier vor allem hauptsächlich darum, dass es relativ... Es gibt sehr viele Commander, die zwingen einen in eine Nische. Aber es gibt auch Commander, die eine Nische nicht vorgeben, die eigentlich zwingen, die aussehen, als hätten sie eine Nische, als müssten sie in die Nische. Aber das sind sie tatsächlich nicht. Und leider fallen die eben, weil ich sag mal, die Suggestion, ein gewisses Deck mit einem Commander zu bauen, ist einfach so stark, dass man andere Optionen gar nicht so wahrnimmt, dass die überhaupt möglich sind.
Deswegen haben wir heute mal drei Commander rausgesucht. Und zwar solche, die das einem sehr leicht machen, erstmal diesem offensichtlichen Call zu folgen. Also, dass man guckt und man sieht genau eine Sache auf diesem Commander drauf und dann macht man einfach das. Und das ist auch okay, weil das funktioniert auch. So sind Commander halt nun mal auch des Öfteren designt. Siehe zum Beispiel Cadena mit Morph-Kreaturen zu spielen, das ist überhaupt gar kein Ding, weil das funktioniert halt am besten mit diesem Commander. Aber es gibt eben auch ein paar Mechaniken oder generell Keywords oder Richtungen, die auf den Karten gedruckt sind, die es einem leichter machen, in die eine Richtung zu gehen als in die andere. Trotzdem kann es sich lohnen, wenn man sich mal ein bisschen den Textblock Stück für Stück anguckt und dann kann man sich immer noch entscheiden, will ich dich gerne den Fokus auf das erste legen, auf das zweite oder das dritte. Und deswegen haben wir uns drei Commander ausgesucht. Ich habe zwei mitgebracht, Freddy einen. Und wir gehen die jetzt einfach mal so durch. Wir machen drei so kleine Ideen für jeden. Und so ein bisschen exemplarisch, was kann man mit dem Commander machen? Spoiler, es ist auch immer der offensichtliche Weg dabei. Also ich habe bei meinen extra darauf geachtet, dass der offensichtliche Weg zumindest erwähnt wird, kurz am Anfang, weil es ist ja nicht falsch, das so zu machen. Aber man kann eben auch andere Decks damit bauen.
Okay, ich glaube, ich habe diese Memo vergessen.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe damit gerechnet, Freddy, dass du es ein bisschen von der anderen Seite betrachtest. Und das wollte ich eigentlich auch.
Okay.
Ja, das ist, ja, das, wenn man, das Gute an Freddy ist, wenn man Freddy nicht alles haargenau vorkaut, dann kommt er meistens mit super Takes irgendwo aus dem hintersten Universum der Vergessenheit. Ich weiß nicht, ob es heute ganz so aus dem hintersten Universum ist, aber es ist auf jeden Fall cool. Und deswegen bin ich ganz froh, wenn ich dein Hirn da frei schweifen lasse. Aber ich glaube, ich fange einfach mal an. Mit einem etwas älteren Voltron-Commander, den ich sehr mag. Und ich habe eigentlich immer ein zusammengebautes Deck mit dem. Auch wenn ich selber festgestellt habe, dass so ein bisschen die Zeit über den... nicht komplett drüber gegangen ist, aber man muss ein bisschen um ihn rumbauen inzwischen. Man muss sich mehr Mühe geben. Und er ist halt auch bekannt. und berüchtigt. Mhm. Es geht um Rafik of the Many.
Das wollte ich eben gerade sagen mit Bekanntheit. Der ist halt jemand, der halt einen Ruf als starken Commander hat. Auch wenn mittlerweile er es halt irgendwo im Mittelfeld liegt. Aber dann, okay, ich habe die Chance, jemanden auszubremsen. Ich mach's mal lieber mit den Rafik, weil ich weiß, dass dieses Deck einmal stark war vor einer Zeit.
Genau, und er auch immer noch stark sein kann. Also kurz, Rafik ist in Bandfarben, kostet insgesamt 4 Mana, 1 und grün, weiß und blau, hat 3/3, ist ein Human Knight und hat Exalted. Das heißt, immer wenn eine Kreatur, die man selber kontrolliert, alleine angreift, kriegt sie +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Der Trick ist, Exalted stapelt sich. Je mehr Exalted man auf dem Feld hat, desto mehr kriegt die Kreatur dann drauf. Und das macht ihn so gefährlich und daher kommt auch der Ruf, immer wenn eine Kreatur, die man kontrolliert, alleine angreift, kriegt sie Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Das ist natürlich im Fall von Rafik und deswegen galt er auch sehr lange als sehr großes Prioritätsziel. Der kann dich mit Commander Damage sehr schnell one-shotten, weil man muss ja nur die einfache Mathe machen, ab welchem Punkt er, wenn er durchkommt, dich sofort ausschaltet. Und das ist schnell bei Rafik.
Ja, das ist durchaus schnell, aber man muss hier auch sagen, Exalted an sich ist einfach auch eine sehr starke Mechanik, ja. Und vor allem Exalted plus Double Strike. Also, auch wenn Rafik, ich sag mal, einen Pazifismus-Effekt abbekommt, heißt es ja nicht, es aus von ihm. Es ist halt, du spielst ja nicht Rafik und 99 Nicht-Kreaturen.
Exakt.
Eine interessante Sache war zum Beispiel aus der Boxing League damals. Da darf man auch mit alten Boxen spielen, wenn man möchte. Und ich glaube, die Jasmin hatte einmal, also Nerd ist ihr Hobby, die haben wir schon öfters mal hier im Podcast auch gehabt. Die hatte das mal in, wie heißt das erste Phyrexia-Öl-Set nochmal? Also mit den Öl-Countern. All Will Be One.
Ja, genau.
Ja. Genau. Da hat sie das gespielt mit New Capenna als Hintergrund und in den Legenden ist, war ja Rafik dabei.
Ja.
Und eine der größten Probleme, die wir jedes Mal hatten, war ein 4-4 Reach Trampler, der einfach damit Double Strike angegriffen hat, permanent. Oder 4-4 Vigilance. Und einfach bloß, weil permanent den 4-4 Vigilance Reach, genau das war's, 4-4 Vigilance Reach, immer und immer und immer wieder mit Double Strike vorbeikommen ist, hat es mehrere Spiele gewonnen.
Ja, das liegt, wie du schon gesagt hast, daran, dass Exalted sehr stark ist, weil selbst wenn du nur Rafik damit hast, ist es halt gut. Aber wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass wir erstmal den offensichtlichen Pfad gehen mit dem Commander, natürlich nimmt man alles, was Exalted auf sich drauf hat. Das ist jetzt nicht super stark ausgebaut, aber es ist in der, also es gehört zur festen Identität von Band in dem Set, aus dem halt auch Rafik kommt. Und das heißt, wenn man dann das, die War Cathedral heißt sie, glaube ich, den Noble Hierarch, alle möglichen Dinge.
Exalted mit, Angel.
Genau. Du packst einfach alles mit Exalted da rein und dann kannst du nämlich tatsächlich, da kommt man sehr schnell in dieses That Guy-Territorium, dann kannst du im Grunde den Rest mit Staples auffüllen. Dann hast du ein sehr gutes Deck, weil egal welche Kreatur du hast, selbst dein Hierarch, der ein Mana-Dog ist, kann jemanden kaputt schlagen mit genügend Exalted und Double Strike. Das heißt, das wäre der erste Weg, der wäre sehr einfach. Man muss nicht mal unbedingt alles mit Exalted reinhauen, man kann auch zum Beispiel, wenn man den Sublime Archangel eben nimmt, der kostet 2 weiß und 2 beliebige, 4/3 fliegend hat Exalted und alle anderen Kreaturen, die du hast, haben auch Exalted. Das heißt, das macht sowas wie Secure the Wastes, mit dem man einfach am Ende des gegnerischen Zugs unglaublich viele Warriors erschaffen kann, halt im nächsten Zug zu einem massiven Problem. Man sieht also, das ist zwar die einfachste Herangehensweise, einfach nur oben auf das Keyword zu gucken und dann das Deck danach zu bauen. Das heißt aber nicht, dass das Deck dadurch schlecht, langweilig oder irgendwie umständlich zu spielen wäre. Es ist halt nur der erste Pfad und vielleicht kommt es auch noch im Laufe der Folge raus, es war mir zumindest wichtig zu sagen, man kann auch alle 3 Phasen durchmachen. Ich habe zum Beispiel mit Rafik tatsächlich, deswegen habe ich ihn als Beispiel genommen, habe ich alle 3 Phasen mit den Decks durchgemacht, weil man, wenn man wirklich gern mit einem Commander spielt, auch durchaus, ja, das hat auch Freakle letzte Woche gesagt, immer mal wieder was anderes ausprobieren kann und möchte. Und dafür eignet sich sowas halt ganz gut.
Vor allem, glaube ich, magst du Rafik einfach auch zu sehr als Commander.
Ich finde ihn einfach cool. Ich finde auch, ja, ich mag einfach diese ganze Bandgeschichte.
Ja, es ist immer diese schöne Theorie. Außerdem, Keywords an sich sind auch super. Also, ich sag's nicht, irgendeine Utility-Kreatur, Vigilance Trample und ECB macht einen Treasure. Das reicht. Und weil da einfach random Keywords drauf sind. Es gibt ja eh solche ganz komischen Kreaturen, wo einfach aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen so, ja, es ist eine 0-1 mit Menace Trample. So,
hä? Ja, also? Das ist so. Ja, die sind für Akroma-Decks sehr wichtig.
Ja, das ist so, wieso hat dieses Teil irgendwelche random Keywords? Oder wieso hat Natalia? So, ja. 2-1 First Striker mit dem ganzen Exalted-Zeug. Okay, ja, jetzt haut sie halt einfach komplett platt.
Ja, das. Ja. Also, Pfad 1 wäre im Grunde das eine Keyword nehmen, Exalted. Funktioniert bestens, man kann es mit anderen Keywords kombinieren. Wäre eine Möglichkeit. Ich nenne es jetzt mal den offensichtlichsten Weg. Was ich auch schon gemacht habe mit Rafik, ist, da also den an die Spitze von einem Enchantress-Deck gestellt habe. Das wäre jetzt die zweite Möglichkeit. Das liegt daran, dass Band sehr, sehr, sehr gute Enchantment-Unterstützung hat. Also da findet man wirklich feinste Karten dafür. Natürlich die ganzen Klassiker, wie jetzt die Agothian Enchantress zum Beispiel oder Privileged Position, eine schöne Verzauberung mit für 2 und 3 Hybrid Celestia Mana. Alle anderen Permanents, die man hat, haben Hexproof. Also man kann in den Farben perfekt mit Enchantress-Mechaniken Karten ziehen, Value aufbauen und dann letztlich den Gegner kaputt schlagen, weil man auch mit relativ günstigen Auren zum Beispiel Rafik relativ schnell so hochkriegt, dass er sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Oder eben andere Kreaturen wieder gefährlich macht. Er verliert ja seine Exalted-Fähigkeit nicht. Das ist ja das Schöne dran. Und es gibt sogar, das hat eine kleine Überschneidung, der erste und der zweite Punkt. Wenn man nämlich den ersten Pfad geht, und deswegen meine ich, dass man kann die Decks so nacheinander, wenn man sie länger hat, einfach mal umbauen, ist eine sehr schöne Karte, die Sovereigns of Lost Alara, kosten 4 und weiß-blau, 4-5 ein Spirit, haben auch Exalted. Das heißt, man würde sie finden, wenn man erstmal für Methode 1 gesucht hätte. Und ich sage immer, wenn eine Kreatur, die man selber kontrolliert, alleine angreift, darf man die Bibliothek nach einer Aura durchsuchen, die diese Kreatur legal verzaubern kann und dann die aufs Schlachtfeld legen, angelegt an die Kreatur. Das heißt, es passiert, bevor Schaden noch ist. Das heißt, man kann dann den miesesten, fiesesten Shit auf die Kreatur drauflegen. Die muss nur mal zum Angriff kommen. Und in einem Enchantress-Deck, würde ich mal sagen, hat man den ein oder anderen miesen und fiesen Shit in seinem Deck. Das heißt, so kleiner Übergang zwischen 1 und 2, aber ist auch wieder einfach, weil Band super Enchantress-Unterstützung hat.
Naja, also vor allem in die Richtung, wo ich halt gehen würde, ist viel mit Totem-Armor zu spielen.
Ja.
Schätze ich mal unter den. Also nicht nur, weil, sie können schützen, sondern weil Totem-Armors auch gut sind und stackende Effekte haben. Bär Umbra lässt dich all deine Kreaturen enttappen. All deine Kreaturen, sag ich, all deine Länder enttappen. Und das Geile mit Double Strike ist, du kannst alle Länder dann, bevor der erste, mit dem First Strike, alle nochmal tappen, Mana floaten, dann Second Strike durchgehen lassen oder den normalen Schaden, du wirst wieder enttappt. Kannst das nochmal machen, nur dann in irgendeiner richtig dicke Instant- oder X-Fähigkeit reinhauen oder, na gut, es gibt auch ein paar Infinite-Kombos damit, aber die lasse ich mal kurz aus. Coole aktivierte Fähigkeiten von Ländern, die ihr sonst nicht immer verwenden könnt. Also ich meine, das ist auch ganz lustig. Plus, was ich denke, ein bisschen underrated finde, sind Manlands, aber dazu kommen wir vielleicht Weil das ist tatsächlich was, was ich mit Rafik ziemlich interessant finde. Und ich finde es. Du hast es noch nicht gemacht. Du hast es tatsächlich leider nicht in deinen Shownotes, aber nee. das wäre zum Beispiel die erste, was ich gucken muss. Was ist ein non-normale Sache, die man machen kann? Okay, ich kann Bär Umbra reinmachen, mit Pendlehaven kann ich dann in 1-1 verbessern und nochmal tappen und ich kann das stacken. Kann ich damit was machen?
Du kannst, Manlands. Man kann sogar, das ist ja das Schöne an einem Rafik-Deck und das ist, was wir heute damit zeigen wollen. Wenn man jetzt so eine Karte nimmt, die so mittel eher ist, wie Hostile Desert, einfach nur ein Desertland, macht farbloses Mana und für 2 kann man ein Land aus dem Friedhof ins Exil schicken, dann wird das Ding ein 3-4 Elemental bis zum Ende des Zuges, ist immer noch ein Land. Das kann mit Rafik auch ziemlich gefährlich werden. Es kostet dich nur 2, das zu einer Kreatur zu machen. Und es hat dann Exalted und Double Strike. Und es ist auch direkt von Anfang an nicht so klein. Das heißt, gute Idee. Also, es gibt jede Menge coole Manlands. Meistens machen sie nicht den Cut, muss man ja ehrlich sagen, weil man dann immer noch irgendwas findet, was doch ein bisschen besser ist. Und man dann sagt, ja, also mir geht's zumindest so, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Fall eintritt, dass ich das brauche? In dem Beispiel jetzt mit Hostile Desert würde ich es ja wahrscheinlich benutzen, weil ich eben auch Scavenger Grounds benutze, um diesen Graveyard-Nuke-Effekt zu haben und um eine Desert im Zweifelsfall wegblasen zu können, die nicht der Scavenger Ground sind erstmal. Aber es ist eine coole Idee und ich finde, das zeigt ganz gut, dass mit dem was man aus einem Commander rausziehen kann.
Jawohl. Ja. Genau. Aber dann hast du, denke ich, als letztes noch eine kleine Überleitung, denke ich, als andere Strategie. Ich weiß nicht, ob ich mit Go White den Begriff bekannt ist, mit Go White übereinstimme, was dieses Decktyp ist, aber sag mal an.
Ich habe eigentlich, also was ich damit machen wollte mit Punkt 3, ist, man baut sich ein Deck um Rafik drumherum mit kleinen Kreaturen, die hauptsächlich coole Effekte auf füg einem Spieler Schaden zumachen und gleichzeitig aber irgendwelche Effekte haben, die ihnen Evasion geben, also die entweder unblockbar sind oder fliegend oder Menace oder was weiß ich was haben, die, wie du vorhin genannt hast, aus irgendeinem Grund hat das Ding Menace und Trample und existiert einfach. Es ist im Grunde, da überschneidet es mich ein bisschen mit einem anderen Commander, den ich nicht baue, weil ein Kumpel den hat. Man kann mit Rafik im Grunde ein Edric-Deck bauen. Also Edric ist der immer, wenn Leute jemand anders angreifen, zieht man Karten. Meistens sind es eben, um mal beim Motto dieser Folge zu bleiben, Decks mit genau solchen Kreaturen, 1-1 fliegend, 1-1 kann nicht geblockt werden in Blau und Grün. Dann zieht man unglaublich viele Karten, baut sich sein Value damit auf, um dann auf diesen einen großen Effekt zu kommen, zum Beispiel mit der wie heißt die Mutation-Karte, mit der man alle Kreaturen XX machen kann? Blessing Mutation? Ich finde es gleich raus. Biomass Mutation. X und 2
so, ja.
Hybrid Simic. Dann kannst du alle deine Kreaturen riesig machen, aber du kommst halt dahin, indem du dir erstmal die ganzen Karten ziehst. Und Rafik ermöglicht dir das eben, indem er sagt, ja, ich habe jetzt viele kleine Kreaturen, aber eine davon, zum Beispiel die, wo habe ich sie mir rausgesucht, die Cold-Eyed Selkie, die immer so viele Karten dir zieht, wie sie Schaden zugefügt hat, die zieht mir jetzt mit Rafik, weil sie Exalted kriegt und blockbar ist, 1-1 hat und eben so viele Karten zieht, wie sie Schaden zufügt, insgesamt 4 Karten. Ich komme also sehr schnell zu dem Punkt, wo ich dann genügend von diesen kleinen Kreaturen habe, die ich auch immer locker ausspielen kann, weil sie nicht so viel kosten, und dann sie so mega aufzubuffen, dass sie einfach das Spiel beenden.
Ja.
Das war so der Plan. Im Grunde macht man ein Edric-Deck, aber mit einem etwas ehrbareren Anführer. Ich weiß nicht, ob die Intention dann immer noch ehrbar ist, aber man nimmt sich zu den Simic-Farben im Grunde dann halt noch das perfekte Removal-Paket von Weiß dazu. Und ein paar andere nette Effekte und Kreaturen wie die Mirror Entity, die das gleiche kann. Auch alle Kreaturen kriegen XX. Und schon hat man nicht das typische Rafik-Deck, würde ich sagen.
Ja, also ich meine, man könnte mittlerweile sagen, dass leider das Enchantress-Deck tatsächlich zu den typischen geworden ist, weil ich glaube, einer der, der Dungeons and Dragons Karten, Mono Weiß, der gibt allen Auren Exalted.
Ah, und der,
Sovereigns of Lost Alara macht ja auch was Xenk, mit Auren.
Der aus dem Dungeons and Dragons Film Secret Lair Typ.
Genau.
Ja.
Da gibt's ja auch so ein paar Dinge mit Exalted, die auch sich um Auras kümmern. Aber ich denke, man muss die auch nett spielen und wird einfach mal das normale, vielleicht ein bisschen tricky bauen mit sowas wie Silent Arbiter und Menace. So. Nur noch eine Kreatur kann angreifen und eine Kreatur kann blocken. Haha, mein Zeug hat Menace.
Ja.
Also, es ist unblockbar.
Ich glaube auch, du hast vollkommen recht, nur da kurz einzuhaken. Ich glaube, dass, weil wir haben ja vorher drüber gesprochen, dass Rafik mal sehr stark war, sehr stark und berüchtigt, und der hat so auch Transformationen innerhalb der Entwicklung von Commander durchgemacht.
Mhm.
Und ja, ich glaube auch, dass inzwischen man eher einfach zu dem Enchantress-Paket geht und das Exalted halt gerne mitnimmt, weil es gibt halt ein paar Sachen, die sind dafür sehr gut. Aber dass man nicht mehr in diese Puristen-Exalted-Schiene reingeht, weil natürlich Enchantress auf der anderen Seite, das wäre nochmal ein eigenes Thema, aber die kriegen ja Support galore überall. Das heißt, es lohnt sich einfach. Und auch gerade in den Farben, es kommt so viel ständig dazu raus, dass man... Es ist leichter, glaube ich, das Deck Nummer 2 zu bauen als das Deck Nummer 1. Aber Deck Nummer 1 ist eben dieses, sag mal, das Cadena-Beispiel. Schau dir an, was das Keyword ist, was er zuallererst sagt, und dann geh in die Richtung, was auch sehr viel Spaß machen kann.
Ja, ich habe vielleicht einen untypischen Commander für mich genommen, denn er hat 5 Farben.
Aber ist eher ein Fritz-Commander.
Das ist was ich eigentlich überhaupt nicht gern mache. Das war das, woran fast meine Challenge letztes Jahr gescheitert wäre, ein 5-Farben-Deck zu bauen. Aber es geht mir auch mehr darum, ein Drachendeck anders zu bauen. Denn Drachen sind cool. Und Tiamat ist auch einer der bekanntesten Drachen so in Fantasy-Lore-Geschichte überhaupt. Denn das ist ja mit D&D seit, glaube ich, der ersten Edition irgendwie verbunden.
Ja.
Einer der Urdinge von D&D. Und Tiamat ist aber ein recht simpler Drachen-Commander, und genau deswegen möchte ich den insbesondere highlighten, denn wenn Tiamat gecastet wurde und das Spielfeld betritt, dann darfst du deine Bibliothek nach bis zu 5 Drachenkarten, die nicht Tiamat heißen, was ja eh kein Problem ist, durchsuchen und die auf deine Hand nehmen. Zusätzlich, sie kostet 2 und einmal Wuburg, also alle Farben, und ist ein 7-7 Drachengott mit fliegend. So, also, wieso... Das Erste, was man eben denkt, natürlich gehe ich hart in die Dragon Tribal Schiene, da steht ja Drachen drauf.
Ja.
Also fange ich an mit Sarkans, Crucible of Worlds, alles, was mich Drachen rampen lässt. Und es gibt eine andere Karte, die heißt der Urdrache. Und Scion of the Ur-Dragon. Scion of the Ur-Dragon ist ein Combo-Commander, über den rede ich mal nicht. Aber der Urdrache, wenn er in deiner Command-Zone ist, oder auch auf dem Spiel, glaube ich, dann kosten andere Drachen-Spells 1 weniger zu casten. Und das ist für diese Art von Deck einfach 25,6 Mal so wichtig, wie einfach mehr Drachen zu haben, weil Drachen sind gut, mehr Drachen zu haben. Mhm. Das ist ja schon das, was inhärent ist.
Und Drachen sind teuer.
Und Drachen sind teuer. Und irgendwie macht der Urdrachen, auch wenn natürlich Tutor 5 saugeil sich anhört, der Urdrache macht mehr für das Deck. Und deswegen frage ich mich halt so, wieso ist dieses Tiamat-Deck so in diese eine Schiene rein? Es fühlt sich mehr wie einen Flavor-Choice oder einen depowerter Urdrachen-Commander an, aber man ist immer noch dieses eigentlich verpönte Drachendeck, was man sehr gerne schnell ausschaltet.
Und ich hake kurz ein, ich sehe die Gefahr dabei, dass es ein Dead-Guy-Deck wird, weil man sich, wenn man Tiamat hat, da läuft man, glaube ich, psychologisch schnell Gefahr, dass man immer die gleichen 5 Drachen raussucht und immer das gleiche abzieht. Aber das ist ja nicht, was du machen willst.
Ja, man kann auch mit Sneak Attack eine Instant-Win-Combo damit machen, ist ja kein... Ist ja keine Sache, die bekannt ist. Die kostet halt nur 15 Mana.
das muss aber man wenn ich die 15 aussehen. Mana hab, dann gnade euch Gott.
Ja, genau. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, spielt es doch in den Deck-Archetypen, das ist der erste, den ich empfehle, der lange Spiele spielen möchte. Ihr habt einen hammerkrassen Refill. Drachen sind gut, einen Control-Plan zu spielen. Und wieso wird der nicht einfach als normaler Control-Commander gespielt? Also, ich meine, 5-mal Gas für den ETB ist einfach absurd. Es gibt sehr starke Drachen, die eben auch Control-Tools sind, also die auch Schutz geben. Kyodai kannst du mit Flash spielen und der gibt einer anderen Kreatur von dir Protection. Scion of Draco lässt deine Keyword-Salat, also gibt deinen Drachen mit mehreren Farben absoluten Keyword-Salat. Und auch davon extrem starken wie Hexproof.
Ja.
Dann hast du eine andere Sache. Wie gewinnt man mit dem Deck, wenn man unbedingt mit 10.000 Drachen, die mit Lords rausgecheatet worden sind und gebufft worden sind? Na, sowas wie ein Wrathful Red Dragon, der kann eben mit roten Boardwipes kombon und Renari erlaubt mit Flash Speed zu spielen. Bogarden Hellkite ist einfach an sich ein extrem starker Trick. 8 Mana, teilt, wenn er reinkommt, 5 Schaden auf beliebig auf. Ja, du hast hier relativ viele Dinge, mit denen du einfach das Spiel kontrollieren kannst, weil Drachen halt auch einfach Dinge töten oft, das ist ein Vorteil, oder sich zurückholen oder einen starken Ressourcen-Loop bauen. Und du brauchst nicht viele, weil, ja klar, du möchtest, sagen wir mal, der erste Tiamat hat dir extrem viel Gas geholt, aber ich sag, der Gegner lässt dich discarden oder du spielst deine Drachen und die werden geboardwiped. Eine andere coole Control-Karte, die man spielen kann, ist sowas wie Elixir of Immortality, was deinen Friedhof wieder zurück ins Deck mischt.
Sowieso eine und fantastische Karte. Und
dann kannst du nämlich dein Drachenpaket, dein eigentliches Wincon-Paket mit Tiamat auf 8-9 Karten reduzieren. Oder sowas. 8-9. Renari hat auch noch sowas wie, gibt auch noch Artefakten-Flash, womit du Rocks, womit du andere Dinge reinschummeln kannst. Und wieso ist es, für mich fühlt es sich natürlich an, als wäre der ein Control-Commander. Weil große Kreatur, ewiger Refill und du kannst ihn schützen, weil du nur 10 permanente Kreaturen spielen musst, um das Spiel zu gewinnen. Oder nur 10 Karten, um eine Wincon zu haben, die reliable ist. Weil, wollen wir uns mal nichts vormachen, 5-mal Bogarden Hellkite zu spielen, zu flickern, anzugreifen, wiederholen, gewinnt auch das Spiel.
Ja, absolut. Das, ich glaube, viele Leute würden den nicht als Control-Commander spielen, weil man für Control ja immer noch im Hinterkopf hat. Okay, das Ding kostet halt 7 Mana. Ich habe dann nicht mehr so richtig viel, um erstmal quasi den direkten Einschlag reaktiv zu bleiben. Weil ich muss vermutlich sehr viel von meinen Ressourcen aufwenden, um sie zu spielen. Klar, ich habe dann Sachen, aber gerade Control-Spieler haben ja gerne die Kontrolle über 99,999% des Spiels. Und wenn du halt nur die Kontrolle über 85% hast, mir fehlt das Verständnis dafür ein kleines bisschen, weil mein Goblin-Gehirn so nicht funktioniert. Aber alle Control-Spieler, die ich kenne, wären dann unzufrieden damit, dass sie jetzt halt, wenn die Runde weitergeht, und sie vielleicht nur einen anderen Drachen noch ausspielen konnten, so ein bisschen schlechter geschützt sind.
Ist es aber der Fall, weil große Drachen erlauben Karten wie Stubborn Denial, Bolt Bend, die billiger sind, wenn man große Kreaturen draußen hat. Gleichzeitig hat man ja immer noch Zugriff zu den starken Tribal-Ramp-Dingen, die Drachen haben. Also einen Rivers. Der kann für 2 Mana tappen und du kannst es nur für Drachen ausgeben. Und einmal pro Runde kannst du einen Drachen aus dem Friedhof einfach casten, aber der wird geexiled, wenn er das Spielfeld verlässt. Der passt trotzdem rein in die Shell. Und weil du so eine starke Ramp-Karte auf 3 spielen kannst, die für 2 Mana tappt, was ja eigentlich auch ein Vorteil ist, was Control-Decks wollen, kannst du sehr schnell 9 Mana haben. Und dann spielst du Tiamat und hast Boldband Stubborn Denial. Swansong ist mittlerweile günstig. Also du hast ja deine Interaktion trotzdem offen. Oder kannst du ja trotzdem offen lassen.
Ich glaube auch, dass es eine richtig coole Sache ist, wenn man das Deck so spielt. Ich glaube nur, dass man sich selber, gerade wenn man ein eher klassischer Azorius-Control-Spieler vielleicht ist, ein bisschen überwinden muss, dass man so diese rote Seite, die Tiamat ja hat, so ganz klein bisschen in seine Seele lässt. Okay, es wird ein Risiko geben. Ich kann das Risiko trotzdem minimieren. Ich kann mit coolen Karten drumherum arbeiten. Aber trotzdem, ich habe halt so diesen kleinen roten Side-Effekt, dass ich wirklich erstmal was investieren muss, damit ich dann was krieg. Und nicht einfach da sitze und immer alles perfekt vorhersehen und kontrollieren kann.
Du kannst auch ein Teferi, ein 3-Mana Teferi spielen, bevor du deinen Drachen spielst und die Leute ins Gesicht lachen. Und das funktioniert auch. Es ist ja nicht so, als hättest du in 5 Farben jetzt viele Dinge, die sagen einfach, Creatures can't be countered. Dein Zeug kann nicht gecountert werden. Oder ein Counter War zu gewinnen. Oder eben billigen Removal, weil du hast ja alle Farben zur Verfügung.
Ja. Wie gesagt, ich glaube, das wird cool, aber ich glaube, man muss eine kleine Schwelle überschreiten,
ja,
wo man akzeptiert, okay, das könnte als Control Commander, so wie Freddy es gesagt hat, richtig gut funktionieren.
Naja, Control geht zum nächsten Co und das ist der Combo.
Wie meisterhaft.
Oh ja, super. Und überhaupt nicht erzwungen gerade. Nee, ich denke tatsächlich, Tiamat hat auch eine coole Möglichkeit, einfach das Deck auszudünnen, weil Deckthinning existiert kaum. Jedes Mal, wenn es heißt, ja, und außerdem ist ein Fetchland Deckthinning, nein, es ist 10.000 Mal wichtiger, dass ein Land in deinem Friedhof ist, konstant, als dass eine Karte weniger im Deck hast. Es ist so ein netter Beigeschmack. Aber es gibt einen Archetyp, der Deckthinning möchte. Und der nennt sich Shifting Shadows oder Polymorph. Ein Problem an diesen Decks ist eben häufig dieses, ich möchte nur eine Karte haben. Also ich möchte nur, oder ich, entweder ich spiele auf eine Karte und habe immer wieder den gleichen Gameplan und es ist ein relativ langweiliges Deck, oder ich baue das Deck mit einer Mischung aus kleinen und großen Kreaturen, aber dann funktioniert es nicht richtig, weil wenn ich einen Polymorph spiele und eine kleine Kreatur in eine kleine Kreatur reingeht, dann ja, stehe ich halt einfach da. Ja, Tiamat, wenn sie einmal resolved, erlaubt dir 5 Karten zu suchen. Und das Ziel ist tatsächlich, 5 kleine Drachen zu suchen. Du hast kleine Drachen als Brücken, die du auch im Early Game spielen kannst, die, ich sag mal, einen Icefall Regent, was niedertappt, wenn er reinkommt, kann man spielen. Halt Dinge, die ein bisschen kleiner sind. Wobei ein Icefall Regent ist auch schon okay, aber es gibt Drachen, die halt 1 und 2 Mana kosten.
Gerade mit Dungeons and Dragons kamen genügend kleine Drachen raus, die einem auch noch ziemlich gute Vorteile bieten, wenn man sie erstmal einfach so spielt.
Genau. Das heißt, du hast erstmal das Problem, dass du dich beschützen kannst gegen die Aggro-Strategien. Und wenn Tiamat resolved, dann hast du alle kleine Drachen aus deinem Deck und auf der Hand. Das heißt, du kannst die alle ausspielen und anfangen zu polymorphen oder wie heißt die Undaunted Transformation, die 2 Ziele hat, aber die 1 weniger kostet für jeden Gegner. Divergent Transformations.
Divergent Transformations. So schnell wäre ich nicht gewesen.
Ich habe es auch noch gegoogelt. Und auf einmal sind all diese Effekte, die man hat, einfach Hits. Shifting Shadows hat wörtlich einen Reptil, das zu einem Drachen wird im Schatten auf dem Bild. Wieso? Das Bild sagt euch doch schon, was ihr machen sollt.
Ja.
Eure kleinen Drachen in großen verwandeln und dann mehrere große haben, weil die sind geil, muss man sagen. Es gibt sehr viel starke Drachen, die stark sind. Und jeder davon ist tödlich auf einmal. Also die ganzen Adult Dragons aus D&D. Du hast natürlich noch ein paar klassische Drachen. Du kannst auch eine World Gorger Dragon Combo spielen, wenn du eh schon Combo spielst. Ich denk bloß dann dann baut man vielleicht mal wieder doch ein anderes Deck.
Ich glaube, da gibt es einfachere Möglichkeiten, als ja. über diesen Weg zu gehen. Zumal du das dann doch, glaube ich, nur ein oder zweimal machen kannst und die Leute sagen, okay, es ist doch dieses Tiamat-Deck von Freddy.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein cooles Deck.
Ich glaube es auch. Ich habe nur einen Flavor-Einwand. Was ich nicht gut finde, ist, wenn man Shifting Shadows spielt, sollte es eigentlich Style-Punkte geben, wenn man einen Blazing Rootballer in einen Drachen verwandelt, aber den kann man nicht mit Tiamat suchen, weil es ein Lizard ist.
Liest du mal kurz Blazing Rootballer für mich durch?
Willst du auf Madness hinaus?
Oh nein, er hat erkannt, dass ich auf Madness hinaus möchte. Ich habe noch ein drittes Deck. Tiamat füllt deine Hand mit 5 Handkarten aus. Wirf sie ab. Ja. Wirf Rootballer ab. Spiel Rootwaller mit Shifting Shadows, um es abzuwerfen. Self-Discard ist ein saugeiles 5-Farben-Thema, das kein Schwein spielt. Und es wird Drachen, der einen riesen Vorteil hat, denn es gibt Karten wie Immirth. Wenn der angreift und du weniger als 3 Handkarten hast, ziehst du auf 3 Handkarten auf. Geil! Du kannst so die Scourge Familiar spielen, was Handkarten abwerfen kann. Und macht schwarzes Mana. Ich glaube, es gibt auch einen roten Thermopod dafür.
Ja.
Damit kommst du sehr schön an deine 7 Mana ran. Du spielst 7 Mana, bekommst 5 wieder auf die Hand, womit du wieder 5 abwerfen kannst, womit du eine oder die bunkern kannst für die nächste Runde, in der du vielleicht 18, 19 Mana machen kannst. Mhm. Es gibt einige Kreaturen wie Chainer, der allen Kreaturen, die nicht aus der Hand gecastet, die aus dem Friedhof gekommen sind und nicht aus der Hand gecastet worden sind, oder die aus dem Friedhof gecastet worden sind, ich weiß nicht mehr genau, wie der gewordet ist, Haste gibt. Und du kannst eine Handkarte abwerfen, um es zu machen. Spielt mal das kleine Madness-Drachendeck mit Imrith, wo ihr auch Drachen spielen kannst, wie Surgo und Ojutai. Wenn der angreift, kann er auch Karten ziehen. Du kannst es sogar mit Imrith stacken, dass der danach triggert, sodass du 4 Handkarten ziehen kannst. Und du ziehst immer wieder auf 4-5 Karten jede Runde auf, aber du wirfst sie auch ab, du verwendest sie alle. Plus, du kannst Karten spielen wie die Null Brooch. Und die Null Brooch ist einfach eine Trash-Karte schlechthin, aber mein Gott, ist es geil. Es ist der beste Counterspell. Es ist 4 Mana für den Artefakt und für 2 Mana und tappen und du musst deine Hand discarden, darfst du einen Non-Creature-Spell countern. Ja, cool, aber das hast du dann jede Runde online, weil du möchtest ja eh deine Hand discarden, damit du die wieder auffüllen kannst, damit du die wieder discarden kannst, damit du die wieder auffüllen kannst. Und gleichzeitig bietet dir die Tiamat-Suche dann auch, dass du deinen Imriff und so einen Umlauf bekommst. Mhm. Dieses Deck basiert darauf, weil ich damals ein Handless Control Imriff-Deck gebaut habe. Und es ist ein so geiles Drachendeck. Und ja, Tiamat ist halt einfach repräsentierend für ein Drachendeck. Aber mein Gott, hab ich selten so viel Spaß mit einem Control-Deck gehabt wie einen einfach komplettes Discard. Self-Discard so.
In dem Fall würde ja Tiamat nicht nur die Hand auffüllen, wie du gesagt hast, sondern dir auch ermöglichen, dass das Deck nicht so volatil ist. Weil man muss ja sagen, Self-Discard kann, also das ist ja per se einfach, es ist eine volatile Sache, weil du schmeißt halt deine Hand ab. Aber wie du gerade gesagt hast, ich glaube, das funktioniert gut, wenn man sich eben diese Keypieces raussuchen kann, die dann dafür sorgen, dass man doch Karten kriegt, damit beziehungsweise, dass man nicht mit runtergelassenen Hosen dasteht. Ist definitiv interessant. Würde ich schwarz spielen, wäre das vielleicht sogar meine Überlegung wert. Aber Tiamat,
du kannst auch im Mono-Blau spielen und Imrith in der Command-Zone. Das ist ja auch nicht so.
Das würde ich sogar machen, weil ich brauche mal noch ein aggressives Mono-Blau-Deck, nachdem meine Octavia nicht funktioniert hat.
Okay. Ist die auch dein nächster Commander, oder?
Nein, die hat ja nicht funktioniert. Ja. Das ist ja das Schlimme dran. In Octavia The Living Thesis, einen fantastischen Octopus, muss ich mal noch ordentlich Gedanken reinstecken. Den habe ich schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, ich weiß nicht mehr genau in welcher. Aber es geht auch gerade nicht um die, sondern es geht um eine Katze, die wir seit den alten Merodins kennen. Kemba, Car Regent. 2-4, kostet 2 weiß und 1, ist ein Cat Cleric und at the beginning of your upkeep, also zu Beginn deines Upkeeps, darfst du eine 2-2 Katze erschaffen für jedes Equipment, das auf Kemba drauf liegt. Also, Nummer 1, was man damit machen kann, ist unglaublich leicht und es ist auch, es macht auch trotzdem Spaß, weil alle Leute mögen Katzen und Hunde und generell Tiere. Geht einfach den Weg, den Feline Ferocity damals als Commander Set, als Precon gegangen ist. Einfach packt da die Katzen rein. Es ist, ihr erzeugt mit dem Equipment, das ihr sowieso wahrscheinlich habt, um euren Commander zu schützen, weil ihr, das ist ja ein zuverlässiger Weg, um mit Swiftfoot Boots, Lightning Greaves einfach Katzen zu erzeugen. Jede Runde zuverlässig. Und dazu packt ihr halt sowas wie den King of the Pride. Ein 2-1 Katzen-Ding für 2 und ein Weiß. Alle anderen Katzen, die du kontrollierst, haben plus 2, plus 1. Ihr habt unglaublich viele Katzen auf dem Feld irgendwann. Und die sind auch noch stärker. Und es sind Katzen. Und die Leute werden davor zurückschrecken, Katzen zu erledigen, weil man immer sagen kann, dass die Person, die es gemacht hat, fürchterlich böse ist. Ja, Rinnen-Serie-Spieler, ich kenne eure psychologischen Tricks und ich pfeif drauf. Ich zerstöre alles, was mich ärgert. Aber das wäre der einfachste Weg. Einfach Cat Tribal damit machen. Funktioniert. Ist aber auch zugegebenermaßen jetzt nicht sonderlich einfallsreich. Hast du noch irgendeine Katze, die du auf jeden Fall in einem Cat Tribal haben möchtest?
Das ist so ein bisschen das Problem, weil es eben mono-weiß ist in dem Cat Tribal-Ding. Das Einzige, was ich sagen würde, ist halt, Kemba ist der beste Dragon Throne of Tarkir Carrier.
Ja.
Also die auf den Thron zu setzen, ist auf jeden Fall.
Aber du hast doch den Dragon Throne of Tarkir.
Ich weiß. Aber ich tu mal so, als wäre das was, an was ich interessiert wäre. Und vor allem mit dem Drachenthron. Eine Sache, die man, denke ich, aber trotzdem in diesem Cat Tribal Equipment Deck nicht verachten sollte, ist halt, dass man einfach sehr viele Katzen macht und dass Equipments teuer sind und dass der Ashnots Alter ist trotzdem fasten muss, einfach als Utility Piece.
Ja.
Das ist, glaube ich, einer der Trostpflaster, glaube ich, von Kemba, weil die ist ein bisschen langsam und ich denke auch, dass sie oft ein bisschen schwach ist. Mittlerweile haben wir genug Schutz für sie. Grand Crescendo, Blacksmith Skill, weil eine der Probleme mit den originalen Kemba-Decks war halt, du konntest nichts machen gegen Removal.
Ja, genau. Es ist ein Upkeep-Effekt. Das ist das Ding.
Genau, das ist der Upkeep-Effekt. Und ich glaube, damit haben wir mittlerweile genug Tools, aber es sieht, glaube ich, sau schwer auf Ramp zu achten dafür. Und ich muss noch ein bisschen überlegen, aber ich glaube, das ist mein Hauptkonzern. Ich meine, eine andere coole Drache ist halt der neue, neue coole Katze ist halt die neue Kemba, die korruptierte, weil wenn sie reinkommt, einfach was an sich equipped.
Ja. Das,
man muss einfach mit Wissen und Planen. Irgendwann wird meine Kemba wahrscheinlich trotzdem mal ins Gras beißen. Was mache ich dann mit den ganzen Equipments?
Ja, das Gute ist, sie ist ja auch nicht so teuer. Also es ist jetzt ein 3-Mana-Commander immer noch. Das heißt, und was auch gut daran ist, auch wenn man wenn man diese Richtung Cat Tribal geht, natürlich wissen die Leute, es kann sehr stark sein, spätestens wenn man dann eben so ein Lord wie den King of the Pride draußen hat und das plötzlich 4-3 Katzen sind, das ist dann schon gefährlich. Aber erstmal ist, glaube ich, Kemba bei den meisten Leuten nicht so die übermäßige Gefahr, weil es muss bis zum nächsten Upkeep gehen. Irgendwer wird sich schon drum kümmern und dann erstmal werden es ja 1 oder 2 Katzen sein, die haben 2-2. Okay. Also man kann ein bisschen, ich glaube, wenn man so die klassischen Taktiken des Unter-dem-Radar-Fliegens beherrscht, kann man auch mit einem Cat Tribal am Anfang noch relativ gut Aggro weglenken von Kemba, aber es ist natürlich richtig, was du gesagt hast, was sie früher schwächer gemacht hat, ist in ihr immer auch noch angelegt, nämlich es ist halt ein Effekt, der auf dem Upkeep triggert. Und da kann viel passieren, bis man da wieder ist. Das zweite kommt wieder aus dem ersten. Aber es ist im Grunde, es ist ein Cat-Tribal ohne Katzen. Also es geht dir nur um die Kreaturen, die du erzeugst. Du kannst coole Equipments benutzen, wie jetzt hier, wo habe ich es denn? Canvas Banner ist zum Beispiel neu. Dass du, ich sag im Grunde einfach nur die Kreatur kriegt. Es hat sich einfach geschlossen, ich hasse es. So, hier. Die Kreatur kriegt +1/+1 für jede Kreatur, die du kontrollierst. Das heißt, deine Canvas wird immer mächtiger. Du kriegst mehr Katzen. Du kannst dann weitere Dinge einbauen. Also du gehst dann im Grunde voll auf Equipment. Und dann ist es aber auch egal, welche Kreaturen du erzeugst, mehr oder weniger. Weil wenn du dann sowas draußen hast wie Condas Banner, Legendary Equipment für 2 und kann nur an Legendaries angelegt werden, was in dem Fall egal ist, weil ihr wollt es auf Canva haben. Und Kreaturen, die eine Farbe mit der equippten Kreatur teilen kriegen, +1/+1 und Kreaturen, die einen Typ mit ihr teilen kriegen, auch +1/+1. Das heißt, ihr müsst gar nicht in den Cat Tribal reingehen, weil die Katzen, die ihr erzeugt mit solchen Equipments, sowieso gebufft werden. Das heißt, es ist ein super Nebeneffekt und mit Secure the Wastes oder eben diesem Grand Crescendo kann man im Grunde alles erzeugen, weil am Ende alles sich gegenseitig bufft und dann hat man einfach nur ein riesiges Go-Wide-Feld mit allen möglichen Dingen. Rittern, Citizens, Soldiers. Wenn man dann wirklich mal genug Mana übrig hat, kann man Engel dazu nehmen. Also das ist einfach nur so, wie man im Grunde das, wie sich viele Leute, glaube ich, Weiß-Decks auch vorstellen. Es sind einfach unglaublich viele Dinge, die da rumlaufen und die sind vielleicht nicht so groß, aber es sind viele und die werden groß.
Und was man eben da machen kann, ist für Canva viel mit den auto-equippenden Zeug. Also Mithril ja. Code ist ein bisschen eine der teuren, aber es gibt ja mittlerweile immer mehr dieses Design von, wenn du diese, das hat Flash-Speed und es ist halt ein Flash-Combat-Trick. Und es ist zufälligerweise nur ein Equipment und das Equipment legt sich, wenn es reinkommt, sofort an.
Oder Dinge wie Cliffhaven Kite Sail. Der kostet nur 1 und wenn er aufs Schlachtfeld kommt, legt er sich automatisch an und die Kreatur hat fliegend, was auch noch gut ist bei einem Commander.
Genau. Du hast lauter solche kleinen Dinge und wie du es eben verwenden kannst, ist mit einem, weil du halt doch einen großen Teil für dein Deck für Artefakte mehr oder weniger bereitlegen kannst. Ich sag mal so, ein Sram ist extrem gut, aber du kannst auch in die Artefaktverwertung gehen. Teshar spielen und dann irgendwas endlos recurren. Das ist nicht endlos, aber ich meine, ja, mit Teshar kannst du schon endlos recurren, aber ich meine halt einfach, dann spielst du einen One-Mana-Combat-Trick und du bekommst wieder was und du bekommst wieder was und du bekommst wieder was.
Ja.
Oder die andere Canva, die dann wieder was equippt. Da hast du genug Dinge, wo du einfach sagen kannst, hey, diese Art kann einfach so viel auf Recursion aufbauen, dass wenn meine Canva eben gespot-removed wird, die kommt zurück. Die kommt dreimal zurück, weil sie hat 3 CMC. Und das heißt, sie kann mit Sevin's Reclamation, mit ja. Sandheiten wiedergeholt werden. Also all diese kleinen Dinge.
Ja, und der Sandheiten, wenn man es richtig macht, kann gleichzeitig auch die meisten von diesen Dingen, die sich automatisch attachen, auch wieder zurückbringen. Also, wenn man jetzt sich damals entschieden hätte, sich viele in Ferocity zu holen, dann sich in Canva verliebt hat, dann gesagt hat, ja, okay, hier ist eh alles schon für ein Cat Tribal, und dann irgendwann bemerkt hat, ja, aber ich kann auch direkt mehr Equipments reinbauen und geile Equipments. Viele davon kommen aus den Syndicate-Blöcken, die sich automatisch attachen. Dann kann man voll in die Schiene gehen. Ich glaube aber, das ist wirklich was schneller auffällt und wo man sehr viel schneller auf die Fresse kriegt von Leuten. Aber wie du gesagt hast, man kann halt auch sich schneller wieder aufbauen. Es gibt mehr Möglichkeiten, alles wieder zu verwerten, was es ein bisschen resilienter macht. Aber das ist schwieriger, mit diesem zweiten Deck unter dem Radar zu fliegen. Weil die Leute sehr schnell schnallen, was los ist. Und in der Theorie, und das ist das Gefährliche, kommt ja auch noch dazu, wenn du mit diesem ganzen für sich so einfach, ja, nützlich, aber nicht spielentscheidenden, selbst attachenden Equipments spielst, Irgendwann wird dein Commander trotzdem eine fliegende Gefahr sein und irgendjemand wird sagen, aber hallo, da ist immer noch Kemba, die ist jetzt ganz schön groß und fliegt. Und während wir uns um die Katzen kümmern, zertrümmert die uns das Gesicht. Und das werden Leute schnell schnallen, also da muss man tatsächlich ein bisschen, glaube ich, mehr in den Schutz gehen, wenn man das so spielt.
Aber du hast doch den Platz dann.
Ja. Das ist richtig.
Ja. Hey, weißt du, was Colorless Dinge und Weiß sehr gut machen? Was? Nur mal so denken. Aha. So Stacks-Effekte, ne? Die sind ja oft das, was in Legacy gespielt wird.
Das, was irgendwann, glaube ich, jeder Weißspieler mal ausprobieren will und muss, um seine Reise vollendet zu haben. Deswegen habe ich auch danke für die schöne Überleitung, Freddy. Als letztes das Aristocrats-Stack mit Kemba. Ich habe dieses Deck hier irgendwo liegen. Es ist könnte hier auf diesem Schrank sein. Ich hab mal den Freddy-Weg gemacht, um zu diesem Deck zu kommen. Ich habe mir eine Karte genommen und dachte mir, oh, die Karte ist cool und da baue ich mir ein Deck dazu, das ich mag. Und dann bin ich zu Kemba gekommen und zusammen war es eigentlich witzig. Und ich muss sagen, ich sag gleich dazu, ist es für mich psychologisch ein bisschen schwierig, das Deck zu spielen, weil es so viel halsabschneiderischer ist als meine üblichen Decks. Und deswegen ist es für mich ein bisschen nicht belastend, aber es strengt mich mehr an, das zu spielen. Es ging konkret um die Relic Vial. Das ist ein Artefakt für 3 und man kann für 2 eine Kreatur opfern und eine Karte ziehen. Das funktioniert ja erstmal schon ganz gut, solange man selbst nur die Swiftfoot Boots auf Kemba drauf hat, weil man für 2 einfach diese Katze ins Nirvana schicken kann und eine Karte ziehen. Aber die Relic Vial, und die ist jetzt nur der Aufhänger dafür, aber die war eben das entscheidende Stück, hat auch noch, solange du einen Cleric kontrollierst, hat die Relic Vial immer, wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, verliert jeder Gegner ein Leben und du kriegst ein Leben. Jetzt ist es ja so, dass Kemba ein Cat-Cleric ist und Cats erzeugt. Und es ja unglaublich tolle Dinge gibt, die im Upkeep zusammen mit Kemba triggern, ich mir aber aussuchen kann, in welcher Reihenfolge das stattfindet. Das heißt, mit den ein paar coolen Karten kann man im Upkeep sehr, sehr zerstörerisch auf das gesamte Feld einwirken. Gerade mit so Dingen wie, also man kann natürlich klassisch sagen, okay, Smokestack baue ich in mein Deck. Kostet 4, ist ein Artefakt, ist ganz berüchtigt. Zu Beginn deines Upkeeps legst du dann eine Marke drauf, eine Schmutzmarke und zu Beginn von jedem Spielers Upkeep muss derjenige Spieler ein Permanent opfern für jeden Suit-Counter, also Schmutz-Counter. Das ist natürlich für dich gefährlich, weil es insgesamt auch weiter triggert, aber normalerweise wirst du mehr Katzen haben, um die zu erschaffen und dann wegzuballern.
Das Lustige ist auch, ich denke, viele Leute kennen gar nicht mal Smokestack, auch wenn sie berüchtigt ist. Aber es sind mit dem Terminus Stacks vertraut. Der Schornstein ist nämlich der Grund, weswegen Stacks heißt.
Exakt.
Und Smokestack funktioniert nämlich auch noch mit seinen Triggern nochmal doppelt berüchtigt, denn während am Beginning of, ihr habt nämlich 2 at the beginning of your upkeep Trigger quasi.
Ja.
Und, oder at the beginning of your und at the beginning of each. Das heißt, während deiner Runde, während der ersten Runde, kannst du den Sacrifice Trigger draufhauen und dann erst den Soot Counter draufhauen. Was heißt erst danach, weil es heißt, in deiner ersten Runde musst du noch nicht mal sacrificen.
Ja.
Was Smokestack tatsächlich ein extrem starkes Tool macht. Vor allem für non-board-basierte Decks, die müssen das loswerden, weil sonst müssen sie Länder sacken.
Ja, also ich muss aber auch zugeben, also Smokestack ist eine richtig räudige Karte. Wenn ihr die reinbaut, dann wisst, dass es eine räudige Karte ist. Es macht trotzdem Spaß. Und ja, gerade wie du gesagt hast, mit dem Übereinanderschalten in der eigenen Reihenfolge, damit kann man so viel Value aus dieser Art von Kemba-Deck ziehen, weil auch wenn man dann jemanden zum Beispiel wie den Magus of the Tabernacle hat, kostet 3 und ein Weiß, ein 2/6 Human Wizard, alle Kreaturen haben zu Beginn deines Upkeeps, musst du sie opfern oder du musst 1 bezahlen. Das kannst du natürlich Du kannst das, bevor du die Katzen machst, tun. Da musst du fast nichts bezahlen. Nur für Kemba jetzt mal. Oder vielleicht noch ein, zwei andere wichtige Kreaturen, die du hast. Und alle anderen, die es nicht so können, also die Trigger nicht so stacken können, in ihren Upkeeps, haben auch gar nicht so viele Kreaturen, um damit was zu tun und haben die Wahl auch nicht, wie sie es machen wollen. Und gleichzeitig, wenn du andere Karten wie Martyrs Bond drin hast, ein weißes Enchantment für 4 und 2 weiß, immer wenn Martyrs Bond oder eine andere Non-Land Permanent, die du kontrollierst, in den Friedhof kommt, vom Schlachtfeld, dann muss jeder Gegner ein Permanent opfern, das einen Typ damit teilt. Also du kannst natürlich auch sagen, ich erschaffe erst all meine Katzen und bezahle dann gar nichts dafür. Und dann fliegt halt von allen Gegnern das komplette Kreaturenboard einfach mal raus. Und dir ist es ja wurscht, weil du hast für die Katzen nichts bezahlt. Also du hast die einfach so bekommen und hast sie als einen effektiven Board-Vibe eingesetzt. Und das ist so die Art, wie man eine sehr gemeine Kemba spielen kann. Und gleichzeitig kannst du natürlich auch, wenn du das noch nicht hast, oder als Unterstützung ganz klassische Sack-Outlets wie den Altar of Dementia benutzen, mit dem man Gegner millen kann. Oder eben, du hast ihn vorher schon genannt, Ashnards Altar, um dahin zu kommen, dass man eben mit den Katzen, die man produziert, alles spielen kann, was man dann an Gemeinheiten braucht.
Ja. Ne, ich steh halt einfach voll dahinter, einfach das OG Smokestack zu spielen. Es ist jetzt mehr so eine, allgemein ist die Folge einfach mal mehr darüber nachzudenken, was macht that guy aus oder ja, wie ist man halt nicht dieser Kerl oder wie bringt man eine gewisse Einzigartigkeit ins Deck. Und oft sind eben solche Commander oder Deck-Archetypen, wie es mir hauptsächlich ging bei Drachen, so weit, dass man einfach extrem viel damit machen kann. Also ich meine, auch das Kemba-Deck ist ja, das ist ein, allein wenn du mit Kemba auftauchst, fragen sich die meisten Leute schon, das Ding ist schon outdated seit 10 Jahren.
Ja, genau.
aber hey, dass dann irgendwie Cleric wichtig ist, vielleicht ist der Commander wirklich was komplett off-Meta-Ding, aber was genau nochmal einen Schuss bekommen hat wegen einer Karte, mit der ihr eben spielen wollt. Wenn ihr mehr über solche Dinge diskutieren wollt, dann könnt ihr uns natürlich auf dem Discord folgen, denn ich glaube, das war es schon für die heutige Folge. Ja. Dann haben wir noch natürlich TikTok, Instagram, sind wir Commander Kompass und natürlich auf X sind wir @edh_kompass, weil andere war zu lang. Ich habe aber noch eine kleine lustige Karte mitgebracht, weil ich habe in letzter Zeit relativ viel mit richtig viel großen Mana-Dingen rumgespielt, tatsächlich. Also auch deswegen bin ich auf Tiamat gekommen. Und es ist wirklich leicht, mal so 16, 17 Mana zu produzieren und dann nichts zu machen. Deswegen gibt es manche lustige Karten, mit denen man aus dem Friedhof casten kann. Und die sind meistens sehr teuer, weil die kein Schwein kennt. Oder weil die guten kennt jeder. Aber ich sage jetzt halt mal eine, ich gebe euch mal eine schlechte mit auf den Weg, die aber nützlich ist, genau in solchen Mega-Ramp-Decks, weil ihr könnt nicht zu wählerisch sein, wenn es nicht viel gibt, weil das schlechtes Kartenspieldesign ist, tatsächlich. dafür was zu entwickeln. Also hier, schlechtes Spieldesign, Advice Nummer 25. Shaman's Trance. 2 und 1 Rot für eine Instant aus Torment, glaube ich.
Judgment.
Judgment.
Ja.
Ja. Until end of your turn, other players can't play cards from their graveyards. And you may play cards from other players' graveyards as though they were in your graveyard. Das heißt, du resolvest dieses Ding für 3 Mana und dann lockst du jeden Gegner davon, Karten aus dem Friedhof zu casten, aber du darfst sie casten.
Ja.
Es ist natürlich für 3 Mana schon mal ein heftiger Tax, aber du kannst natürlich ein richtiger, schöner Bastard damit werden, weil auf der einen Seite ist es Interaktion tatsächlich, weil wenn jemand was aus dem Friedhof casten möchte, kannst du einfach sagen, nö, du castest jetzt mir nix mehr davon. Deine Underworld Breach ist Consider it countered.
Wollte gerade sagen, das ist eigentlich, ist es doch der riesige Stinkefinger gegen die Underworld Breach.
Ja. Die ist mir zu teuer, aber ich spiele das. Auf der anderen Seite, das Problem ist natürlich, dass du auch die Mana-Farben produzieren musst, um die Karte zu spielen. Aber hey, mit guten Filterländern oder in 5-Farben-Decks geht es auch. Und es ist halt einfach doch irgendwie ein sehr großer Mittelfinger und eine Karte, um die sich, ich sage mal, lohnt tatsächlich was zu machen. Weil wenn du tatsächlich die Mana hast, überleg mal, wie viele Decks was mit ihren Friedhof machen oder da drin was haben wollen und was man dann für krasse Kombos tatsächlich auslösen kann. Das kann dein ganzer Zug in ein Big Mana Deck sein und es kostet dich nur eine Handkarte und 3 Mana. Also, ja. Die Value, die du rausschlagen kannst, ist halt tatsächlich so ein quasi Draw 6, wenn es gut läuft in den Decks.
Und ich meine, viele Leute spielen doch eh Rakdos. Das heißt, du hast wahrscheinlich sowieso die Farbe noch zusätzlich dann zur Verfügung, mit der du eben aus ganz vielen Friedhöfen irgendwas spielen kannst. Und dann sollte es doch eigentlich geritzt sein. Also, finde ich eine witzige Karte. Wichtig ist, glaube ich, nur zu sagen, also, beim ersten Mal dachte ich mir so, wow, ich kann dann alles spielen. Nee, also ich habe sie einfach nur nicht richtig durchgelesen, sondern nur einmal so drüber geguckt. Und so, nein, ich kann natürlich nur Karten spielen, die ich sowieso aus dem Friedhof spiele. Also die sich auch aus dem Friedhof spielen lassen und nicht einfach alles. Das ist ja keine Underworld Breach.
Ja. auf jeden Fall eine komische Karte, aber lustig.
Ja, ich finde die auch cool. Ich muss auch sagen, die hat die Art von Artwork, die ich mag. Das ist einfach so, sieht aus wie aus Red Sonja. Irgendeine Schamanin. Und es ist einfach, wie gesagt, der Effekt ist witzig, wenn man ihn benutzen kann. Das dafür schon mal ein Punkt. Und der Effekt ist einfach gut, um Wincons bestimmte abzustellen. Und es gibt halt nur mal Situationen, in denen darf eine Underworld Breach nichts machen. Und wenn man sie nicht countern kann, ist halt das nächstbeste, würde ich mal sagen.
Ich will einfach auch Seven's Reclamations und so Zeug joinken.
Ja, kann man alles machen, weil die Leute spielen das ja nicht, wenn sie keinen Value damit generieren. Das heißt, du wirst ihnen auf jeden Fall für 3 Mana immer die Tour vermasseln. Und das macht auch ein bisschen Spaß. Passend zu dem letzten Deck mit den fiesen Aristocrat-Katzen, ja, das gefällt mir gut.
So, aber damit haben wir es und ich verabschiede mich. Wir müssen heute leider ein bisschen früher Schluss machen, weil ich diese Folge schneiden muss und ich relativ wenig Zeit habe die Woche.
Du wirst es schaffen, Freddy. Wir glauben alle an dich. Servus.